Stück.
Also, erste Sammel 20. Also, David ist jetzt kein Hirte mehr, sondern ist jetzt der Schwiegersohn vom König. So, also ganz schön gestiegen. Aber Saul hat ihn ein paar Mal versucht umzubringen mit dem Speer. So, und David ist geflüchtet und das ist jetzt bei Samuel. Ne? So, und das wissen wir noch vom letzten Mal. Das letzte, was wir gelesen haben, war, dass König Saul David verfolgt hat so, und umbringen wollte. Und am Ende lag unser Schlüpper da den ganzen Tag. Hat Gott gepriesen. So, okay, 1. Samuel 20. David aber floh von Najot bei Rama und kam und redete mit Jonathan. Was habe ich getan? Was ist meine Schuld? Und was habe ich vor deinem Vater gesündigt, dass er mir nach dem Leben trachtet? Er, also Jonathan, sprach, das sei fern, du sollst nicht sterben. Sieh, mein Vater, der tut nichts, weder Großes noch Kleines, dass er nicht meinen Ohren offenbaren würde. Warum sollte denn mein Vater dies vor mir verbergen? Es ist nichts daran. Und David fuhr fort und schwor, dein Vater, der weiß genau, dass ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, darum wird er denken, Jonathan soll dies nicht erfahren, damit er nicht bekümmert ist. Und wahrlich, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Ich liebe die Bibel. Ich liebe die Geschichte hier, weil es ist eine super menschliche Perspektive gerade. Es ist super menschlich, so ein David nicht nur als krassen Helden zu sehen, der Gott über alles liebt und Gottvertrauen hat durch das ganze Leben durch, so, sondern hier ist er wirklich gebrochen und voller Furcht und voller Angst. So, was denn, jetzt gerade ist er absolut ungeistlich, so, ist voll im Fleisch und sieht einfach nur seine Probleme gerade. So, und Gott hat ihn verheißen, du wirst König, also wird er König. Ne? Und ich glaube, da glaubt es auch, aber in dem Moment, und ich glaube, das kennen wir alle, so, da sind die Verheißungen erstmal nebensächlich. So. Es passiert halt oft, dass die Probleme im Vordergrund stehen. Ne? So, und dass man halt Panik hat und sich irgendwie nicht festhalten kann an die Offenbarung. Und so geht es in David gerade. Und Jonathan ist auch Mann Gottes, das wissen wir jetzt. Und Jonathan ist aber ein echt cooler Typ. So, und weil Jonathan kommt nicht an und zu David und sagt so, ey Mann, David, so, Gott hat dir das verheißen, dass du König wirst, jetzt hab dich nicht so lullig so und vertraue Gott und so weiter, ne? So mit so einem geistigen Getue, sondern Jonathan versucht ihn zu ermuntern und zu erbauen, das werden wir heute sehen. Ziemlich cool. Vers 4. Jonathan aber sprach zu David, ich will für dich tun, was dein Herz begehrt. Und David sprach zu Jonathan, siehe, morgen ist Neumond, da soll ich eigentlich mit dem König zu Tisch sitzen. Lass mich gehen, dass ich mich auf dem Feld verberge, bis zum Abend des dritten Tages. David sagt, okay, ich werde es dir beweisen. So, ich werde mich hier verstecken und du wirst mich 3 Tage lang nicht sehen. So, und dann fängt er gleich an und erzählt seinen Plan, den er hat. So, und weil das hier gerade steht mit den 3 Tagen, ist vielleicht weit hergegriffen, deswegen müsst ihr mich nicht vollnehmen. Aber wenn ich das lese, ich denke dann sofort an meinen Jesus. Und wenn du Neues Testament liest, dann siehst du auch, dass Jesus hat andauernd David zitiert. Ne? So, dann sehen wir gleich, wenn wir durch Zeilen gehen. So, und Paulus hat oft das Bild genommen, also wenn du das Neue Testament liest, dann siehst du einfach, dass David ein Bild ist für Jesus, für den König, der kommt. Ne? So, und für den, der Israel zurückbringt in die Gegenwart Gottes. Und David hat das geschafft in seinen Lebzeiten. Und Jesus hat das auch geschafft. Oder wird es noch tun. So, sein Volk zu sammeln und als König zu regieren. Momentan ist Jesus noch nicht öffentlich König. So, eher so wie der David hier, so noch am Rumrudern und ja, die Leute versuchen ihn immer noch zu vernichten. So, halt mit Denkweisen und Regeln und was weiß ich, Religion. So, Aber es wird der Tag kommen, wo auch Jesus auf dem Thron sitzt, weil Gott, der Vater, es verheißen hat. So, wo er offensichtlich als König regiert mit seiner Krone und seinem Po auf dem Thron. So, ich freue mich darauf. Auch Jesus hat eine ziemlich harte Zeit gehabt am Kreuz, bevor er starb, und war 3 Tage verborgen, bis er dann wieder aufgetaucht ist. Und ich will mal, dass er Psalm 22 aufmacht. Weil Gott hat jeden, der mit ihm gegangen ist, in seinen schweren Zeiten benutzt, um irgendwas Großes zu tun. So irgendwas, was man in dem Moment nicht sieht. Und wenn du durch Davids Psalmen gehst, dann hat er hier, das ist sein Herz, ne? Sein Schreien nach Gott. So, auch wenn er hier, er hat das nur als Lied aufgeschrieben und weitergegeben und hat halt nur an sich gedacht dabei und an Gott. Aber das ist so krass, was hier steht. So ein, was sind Gott benutzt unsere. Naja, fangen wir an. Vers 2. Also ist von David und so weiter. Vers 2. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich will, dass wenn wir den Psalm jetzt lesen, dass ihr an Jesus am Kreuz, ne, noch lebend denkt. So, und das ist genau das, was Jesus alles gesagt hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht. Und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobsängen Israels. Auf dich haben unsere Väter vertraut. Sie vertrauten und du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden. Auf dich vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, die spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn befreien. Ne? Das wurde zu Jesus auch gesagt, als am Kreuzigen. Na, befreie dich doch selbst. So. Der soll ihn retten. Er hat ja Lust an ihn. Ja, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du warst meine Zuversicht schon an meiner Mutterbrust. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterschuss an. Vom Leib meiner Mutter her bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir, denn Drangsal ist nah und kein Helfer ist da. Es umringen mich große Stiere, mächtige Stiere, vom Baschan umzingeln mich. Sie sperren ihr Maul gegen mich auf wie ein reißender und brüllender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Schere. Und meine Zunge, die klebt an meinem Gaumen. Und du? Du legst mich in den Staub des Todes. Denn Hunde umringen mich. Eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Ich kann all meine Gebeine zählen. Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Du aber, o Herr, sei nicht fern. O meine Stärke, eile mir zu Hilfe. Errette meine Seele vom Schwert, meine Einsame von der Gewalt der Hunde. Errette mich aus dem Rachen des Löwen. Ja, du hast mich erhört und gerettet von den Hörnern der Büffel. So will ich meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Ihr alle vom Samen Jakobs erhebt ihn. Und scheue dich vor ihm, du ganze Same Israels. Denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Armen. Und hat sein Angesicht nicht vor ihm verborgen, und als er zu ihm schrie, da hörte er ihn. Von dir soll mein Loblied handeln in der großen Gemeinde, und ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden, die sollen essen und satt werden, die den Herrn suchen, die werden ihn loben, euer Herz soll ewig leben. Daran werdet gedenken und zum Herrn umkehren, alle Enden der Erde, und vor dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden, denn das Königreich gehört dem Herrn. Und er ist Herrscher über die Nationen. Es werden essen und anbeten alle Großen der Erde. Vor ihm werden ihre Knie beugen alle, die in den Staub hinabfahren. Und wer seine Seele nicht lebendig erhalten kann. Ein Same wird ihm dienen, wird dem Herrn als Geschlecht zugezählt werden. Das sind wir. und werden kommen und seine Gerechtigkeit verkündigen. Und auch wieder dem Volk, das geboren wird, dass er es vollbracht hat. Cool, oder? Hat überhaupt nichts mit dem Text zu tun. Aber ich bin vorhin drauf gestoßen, weil ich irgendwas gesucht habe, wo David gerade wohl voll Panik hat, weil er von irgendwelchen Feinden ringt. Eigentlich sind es nur die ersten drei Verse. So. Aber es ist doch krass, oder? David sitzt da in seiner Not, in seinem Leiden, in seinem Chaos von seinem Leben gerade, in seinen Umständen, die ihn auf die Knie zwingen und dazu bringen, nicht mehr nach oben schauen zu können. Und zu sagen, ein Schritt bin ich vom Tod entfernt. So als ob er wirklich gleich stirbt. Als ob Gott zulassen würde, dass David jetzt sterben wird. So, ne? Dass Saul jetzt auf einmal die Macht hat, einzugreifen und ihn umzubringen. So, oder irgendein anderer Feind. Gucken wir mit wie vielen Philistern er kämpfen musste, weil Saul ihn umbringen wollte. Gott hat immer Rettung gebracht. So, aber jetzt nach Kampf und Kampf und Kampf und Kampf, persönlich mit dem Schwiegervater oder mit Fremden, seinen Feinden, so ein, da ist dann ein Punkt, wo er gerade nicht mehr kämpfen kann, so, wo ihm irgendwie die Kraft fehlt, so, wo ihm irgendwie, wo er aufgibt. So, und ich kenne das, ich werde oft müde vom Kämpfen. So, irgendwann sitzt du da und denkst, Gott, ich kann keinen Schritt mehr gehen, ich kann nicht mehr kämpfen, ich kann mich gerade nicht mehr freuen, irgendwie will ich es auch nicht so. Ich will hier raus, ich will endlich bei dir sein. Das sind auch nur Zerbauung. So ein Gott ist trotzdem immer bei dir, jeden Schritt, egal wie du dich fühlst. Wenn du dich weit weg fühlst von ihm, dann ist das deine Sache. Gott ist dir ganz nah. Gott ist nie entfernter so als in dem Moment, wo alles toll ist. So, Gott ist manchmal sogar noch näher, so, wenn wir durch schwere Zeiten gehen. So, lass nicht zu, dass dein Herz aufhört anzubeten. Schau, wie David betet an und ist ehrlich mit Gott, so in seinen Psalmen, in seinen Liedern, ist ehrlich in seinen Gebeten und sagt ganz offen, so, ich sehe keinen Ausweg, so, ich bin am Sterben. Aber wenn du zu Gott kommst mit einem ehrlichen Herzen, egal ob es jetzt geistlich oder ungeistlich ist, sogar fleischlich, so, wenn du ehrlich bist und ihm das hinlegst, was du wirklich gerade bist und fühlst und denkst, so, dann kommt automatisch der Geist zu dir und erfüllt dich und wird was machen in deinem Leben. Schau an, dass Gott, das waren noch nicht mal seine Worte, die er da gebetet hat. Er dachte, er betet von sich aus und was ist? Der Heilige Geist hat ihn erfüllt und er schreibt auf. So, und heute wissen wir, das war von Gott. So, es sollte uns als Zeichen dienen dafür, was Gott vorhat mit dem Messias. So, vertraut drauf und sei ehrlich mit Gott. Oh, sei bei Gott. Das ist super wichtig. Selbst wenn du dich nicht danach fühlst, dann schrei halt aus, Gott, ich habe mich noch nicht weiter weggefühlt von dir. Ich liebe dich gerade nicht. Ich kann gerade keine Leidenschaft für dich finden. So ein Gebet habe ich oft. So. Aber ich bin ehrlich mit ihm, weil er kennt mich eh. Und David ist hier ehrlich mit Jonathan. Und das ist echt cool, weil Jonathan, der Thronnachfolger, hat aber da, zu David gesagt, so, und du bist Gott, du bist König und ich vertraue Gott da drinnen und für mich ist das okay, dann bin ich halt nicht König, sondern du, weil Gottes Wille zählt. Was denn David hätte auch als Leiter hier geistlich kommen können und versuchen können, so eine christliche Maschette anzulegen, so ein, ja, ich fühle mich innerlich total zerbrochen und weit weg von Gott, so ein, aber von außen her kann ich ja noch so tun, als ob ich noch nie näher bei ihm war. Hey, unter Familie und unter Freunden, und das, wir sind Familie und wir sind Freunde, so ein, das ist super wichtig, dass man ehrlich ist. Weil wenn du nicht ehrlich bist, so, dann versperrst du dir selber den Weg, erbaut zu werden von Gott. So, Jonathan unterstützt hier David. Und Jonathan ist ein echt cooler Knecht. So, weil er sagt, okay, ich werde genau das machen, was in deinem Herzen ist. Sag's mir und ich werde folgen. Sag's mir nicht, was zu tun. Weil Jonathan weiß, okay, in dem Moment ist er nicht geistlich, aber im Allgemeinen sein Herz ist bei Gott. Deswegen wird sich's drehen. Vers 6. Sollte mich dein Vater etwa vermissen, so sprich, David bat mich sehr, nach Bethlehem in seine Stadt eilen zu dürfen, weil dort das jährliche Opfer stattfindet für die ganze Familie. Sagt er, es ist gut, so bedeutet das Frieden für deinen Knecht. Wird er aber sehr zornig, so wisse, dass Böses bei ihm beschlossen ist. Dann aber erweise Gnade gegen deinen Knecht, denn du hast mich, deinen Knecht, in einen Bund des Herrn treten lassen. Wenn aber eine Schuld an mir ist, so töte du mich. Warum solltest du mich zu deinem Vater bringen? Also David zweifelt hier gerade sogar mit seinem besten Freund Jonathan. So, und sagt zu ihm, jetzt bring du mich um, weil, ja, wenn du falsche Hintergedanken hast, dann bitte bring mich nicht zu deinem Vater, dass er mich tötet. So, und mach's lieber persönlich unter uns gleich. So, und spar dir den Weg. Aber Jonathan ist nicht verletzt, sondern Jonathan, ja, versteht sein Leid. Vers 9. Und Jonathan sprach, das sei fern von dir. Wenn ich sicher weiß, dass es bei meinem Vater beschlossen Sache ist, Böses über dich zu bringen, dann sollte ich es dir dann nicht berichten? David aber sprach zu Jonathan, wenn mir nur jemand berichten würde, ob dein Vater dir eine harte Antwort gibt. Und Jonathan sprach zu David, komm, wir wollen aufs Feld hinausgehen. Da gingen die beiden aufs Feld hinaus. Und Jonathan sprach zu David, bei dem Herrn, dem Gott Israels, wenn ich morgen diese Zeit oder übermorgen meinem Vater ausforsche, so siehe, er ist David wohlgesonnen und ich dann nicht zu dir hinsende und es vor deinen Ohren offenbare, so tue der Herr, der Gott Israels, dem Jonathan dies und das. Wenn aber mein Vater Böses gegen dich im Sinn hat, so will ich es auch vor deinen Ohren offenbaren und dich wegschicken, damit du in Frieden hinziehen kannst und der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Und er zeige mir nicht nur Gnade des Herrn, solange ich lebe, und nicht nur an mir, damit ich nicht sterbe, sondern entziehe auch meinem Haus niemals deine Gnade, auch dann nicht, wenn der Herr die Feinde Davids allesamt vom Erdboden ausgeworfen wird. Damals war es gang und gäbe, wenn ein neuer König auf den Thron kommt, so dann wurde der alte König, der ist ja dann wahrscheinlich schon gestorben, aber alle Frauen von ihm, alle Kinder von ihm, sogar Mutter, Vater, Onkel, Tante, Nichten, alles wurde niedergemetzelt, damit nicht irgendwie irgendwann mal der neue Thron, naja, ins Wanken kommt, weil da irgend so ein Typ ist und sagt, hier, ich bin auch Thronnachfolger. Und Jonathan sagt hier zu David, obwohl David hier gerade sagt, ich werde nicht König, ich werde sterben. Er baut ihn und er sagt zu ihm, hey, du wirst König. Das weiß ich, weil Gott hat es gesagt. Ich zweifle da nicht dran. So, und hey, und wenn du König wirst, wir machen jetzt noch einen Bund. So, und hey, versprich mir, dass du meine Familie in Ruhe lässt. Die soll leben in Ewigkeit. Bitte netzel die nicht aus. So, weil ich dir Gutes getan habe. Schloss Jonathan einen Bund mit dem Haus Davids für die Zeit, da der Herr Rache nehmen würde an den Feinden Davids. Also Jonathan wusste, David kommt auf den Thron und dann wird Gott durch David Rache nehmen an dem gesamten Haus Sauls. Und es wird auch so passieren. Und Jonathan ließ David nochmals bei seiner Liebe zu ihm schwören, denn er liebte ihn wie seine eigene Seele. Nehmen wir mal David als Bild für Jesus und Jonathan als Bild für uns. Weißt du, wir haben Jesus erblickt mit unseren Augen und was ist passiert? So, wir haben uns sofort verliebt. Ne? Unsere Seelen waren sofort verbunden. Wir haben gesagt, hey, mit dir bin ich ein Herz. Ein Herz und eine Seele. So, mit dir werde ich gehen. Weißt du, und Jonathan und David ist diese gleiche Beziehung. So. Es ist einfach echt krass zu sehen, so wie sehr Jonathan David liebt. Weißt du, Jonathan hätte Anspruch, selber König zu sein. Sein Vater wird es ihm gleich nochmal sagen. So, oh, Jonathan sagt, du bist mein König. Weil ich will den Willen des Vaters und nicht meinen Willen oder den von sonst wem. So, du bist König. Und das nur aus Liebe heraus. Nicht nur aus Furcht vor Gott, sondern aus Liebe zu David. Die einzige Möglichkeit, dass wir unser Leben unserem König geben und hinlegen und sagen, du herrschst in meinem Leben, du bestimmst und ich werde folgen. Sag was deinem Herz, sprich aus deinem Herzen, ich werde es tun, so wie Jonathan zum David. Das kann nur passieren und nur klappen, wenn wir lieben. Wenn wir ein kaltes Herz haben Gott gegenüber, dann wird es religiös und gesetzlich und dann wisst ihr das vielleicht selber, wenn ihr euch mal so gefühlt habt. Dann macht es keinen Spaß mit Gott. Wenn du nicht aus Liebe mit Gott gehst, dann ist es ziemlich ätzend, mit Gott zusammen zu sein. Dann ist es, glaube ich, angenehmer für dich, ohne Gott zu leben. Aber wir wollen ja mit Gott leben. Von daher, wenn dein Herz mal sich kalt anfühlt, dann erforsche, wie viel Liebe in deinem Herzen pocht für Gott. Und Jonathan sprach zu ihm: Morgens Neumond. Da wird man dich vermissen, denn dein Sitz, der bleibt leer. Und am dritten Tag aber, da komm rasch herab und begib dich an dem Ort, wo du dich am Tag der Tat verborgen hast. Und bleibe neben dem Stein Asel. Stein Asel heißt übersetzt so viel wie Stein des Abschieds. Stein Abschied. Ich will drei Pfeile daran vorbeischießen, als ob ich noch ein Ziel schießen würde. Und siehe, dann werde ich den Burschen schicken, geh und such die Pfeile. Also damals hatten die Leute so eine Pfeilholer-Burschen, weil die Pfeile waren echt teuer und kostbar. Und die Leute haben da rumgeschossen und die Burschen mussten den ganzen Tag hinterher rennen und diese Pfeile suchen und zurückbringen. Das ist wie ein Caddy vielleicht. Ein Scheiße. Möchte ich nicht machen. Vor allem wenn du unterwegs bist und schießen und treffen dich. Jedenfalls, er sagt, ich schicke meinen Caddy und dann wirst du sehen, was passiert. Vers 21. Und siehe, dann werde ich den Burschen schicken. Gehe, such die Pfeile, rufe ich dann zu den Burschen zu. Siehe, die Pfeile liegen diesseits von dir, hole sie. Willkommen, denn das bedeutet Frieden für dich und keine Gefahr, so wahr der Herr lebt. Wenn ich aber zu dem jungen Mann sage, siehe, die Pfeile, die liegen jenseits von dir, so geh, dann sendet dich der Herr fort. Von dem aber, was wir beredet haben, ich und du, wir, davon ist der Herr Zeuge zwischen dir und mir ewiglich. Weißt du, was ich bei den zwei richtig erbauen finde? Das ist ihr absolutes Gottvertrauen. Weißt du, die machen einen Bund miteinander, ne? Aber die leben mit Gott. Das heißt, sie brauchen keinen menschlichen Zeugen, der denn alles bestätigt, sondern die wissen genau, Gott ist lebendig, Gott ist leibhaftig, sondern wenn einer von uns den Schwur bricht, dann wird Gott das strafen, nicht irgendein Mensch oder sonst sowas, nicht irgendein Gericht. Und Paulus sagt, hey, wenn ihr Klage untereinander habt, unter Geschwistern im Geist, wenn ihr irgendwas habt, jemand hat einen beklaut oder sonst irgendwas, dann geht nicht vor Gericht, sondern klärt das vor Gott. Hey, Gott ist lebendig. Lass Gott Zeuge sein zwischen dir und den anderen. Genauso wenn dich jemand umbringen will oder wenn dir jemand Böses tut oder dich verleumdet oder schlecht macht oder sonst irgendwas, du brauchst dich nicht zu wehren, ne? Diesen Speer aus der Wand ziehen und zurückschießen, sondern vertrau auf Gott. Gott wird jeden richten, früher oder später. Vers 24, so verbarg sich David auf dem Feld. Als aber der Neumond kam, da setzte sich der König zum Mahl, um zu essen. Und zwar saß der König an seinem gewohnten Platz, an der Wand. Jonathan aber, der stand auf. Ich frage mich, ob das die Wand ist, wo die ganzen Löcher sind von den Sternen. Jonathan stand auf und Abner, der setzte sich neben Saul. Abner ist der Cousin von Saul und Oberbefehlshaber. Von Abner werden wir noch ein bisschen was lesen später. Und Davids Platz blieb leer. Saul aber sagte an diesem Tag nichts, denn er dachte, naja, ist ein Zufall. Er ist nicht rein, gewiss ist er nicht rein. Also wir sehen schon, Saul ist da auf seiner Party und hat vor, auf diesem Fest David umzubringen. Und er sitzt jetzt da und der Platz ist leer und David ist nicht da. Und wird schon bestimmt ein bisschen grimmig so. Sein Plan geht gerade in die Hose. Aber na gut, ist ein Zufall. Morgen ist auch noch ein Tag. Es sind ja 3 Tage fest. Ne? Tag 27. Es geschah aber am Tag nach dem Neumond, als Davids Platz wieder leer blieb, dass Saul, sein Sohn Jonathan, fragte: Ja, warum ist der Sohn Isais wieder gestern noch heute zum Essen gekommen? Siehst du schon, dass Papa Saul den David echt lieb hat? Sohn bei, ja, wo ist denn der Sohn Isai? Ist eigentlich sein, naja, ist egal. Vers 28. Da antwortete Jonathan dem Saul: David hat mich dringend gebeten, nach Bethlehem gehen zu dürfen. Das ist eigentlich ziemlich mies, oder? Weil David zwingt den Jonathan zu lügen. Und lügen ist echt nicht gut. Wir hatten das letztens das Thema. Dass man halt gucken muss, wenn was in Liebe passiert. So, wenn du in Liebe jemanden beschippst, dann ist es schon okay zu lügen. Zum Beispiel Geburtstagsgeschenk von dort und mir. Ne? So, wenn ich sage, ich habe keinen Plan, was ich dir schenke oder so. Ich meine, dann bin ich kein Sünder und ich komme nicht in die Hölle. Oder was du gesagt hast, das Beispiel, oder du, ich weiß nicht mehr. So, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, wo ist denn der Markus? Ich will ihn umbringen. Oder der kriegt jetzt einen auf die Fresse. Und ich sage, ich weiß, wo er ist, der ist bei mir zu Hause, versteckt sich. Und ich sage, keine Ahnung. Dann ist es aus Liebe. Ne? Wenn ich aber lüge, um mich selbst zu schützen oder schön zu machen, dann ist es Sünde. Dann ist es ziemlich mies. Und dann wird dir mehr genommen, als dir die Lüge gibt in dem Moment. Und er sagte: Lass mich doch hingehen, denn wir halten ein Familienopfer in der Stadt und mein Bruder selbst hat es mir geboten. Habe ich nun Gnade vor deinen Augen gefunden, so gib mir doch Urlaub, dass ich meine Brüder sehen kann. Darum ist er nicht an den Tisch des Königs gekommen, dein brannte Sauls Zorn. Gegen Jonathan. Und er sprach zu ihm: Du Missratener, widerspenstiger Sohn, meinst du, ich wüsste nicht, dass du den Sohn Isais erwählt hast? Zu deiner Schande und zum Scham und zur Schande deiner Mutter. Denn solange der Sohn Isais auf der Erde lebt, kannst weder du bestehen noch dein Königtum. So sende nun hin und lass ihn herbringen zu mir, denn er ist ein Kind des Todes. Also Papa Saul ist echt böse. Ich glaube, Jonathan müsste jetzt eigentlich klar sein, so okay. da feile ich diesseits. Und Jonathan antwortete seinem Vater Saul und sprach zu ihm: Warum soll er sterben? Was hat er getan? Da warf Saul den Speer nach ihm, um ihn zu durchbohren. Also irgendwas hat Saul mit seinem Speer. Ich kenne Ahnung, der muss immer seinen Speer mit dabei haben. Immer griffbereit. Oder das ist, keine Ahnung. Hat schon seinen Speer dabei, weil er dachte, so David kommt. Und das ist doch echt lustig, oder? Weil er hat 4-mal daneben geschossen, warum sollte es zum 50-mal klappen? Und selbst Jonathan trifft ihn nicht, weil Gott ist auch mit Jonathan. Was können mir Feinde tun? Und das ist schon echt krass, weil du siehst bei Saul immer wieder, dass er selbst nicht Halt macht vor seinem eigenen Fleisch und Blut. Bei ihm ist überhaupt nichts kostbar, wenn es um sich selbst geht. Weil er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Mittelpunkt. Sein ganzes Leben dreht sich nur um sich selbst. Und wenn irgendwas ist, was ihm schaden würde, dann lässt es fallen. Oder bringt es um. Oder versucht es wegzuschieben. Und ich kenne das von meinem Herzen, weil ich mache das genauso. Ich kann Saul hier nicht scheitern, obwohl ich würde mein Kind hoffentlich nicht mit einem Speer beschießen. Aber mal geistlich, als geistliches Bild gesehen, ich kann mich einfach nicht dagegen wehren, immer wieder das Zentrum zu sein in meinem Leben. Ich kann mich einfach nicht dagegen wehren, es kommt immer wieder raus. Und weißt du, wenn ich müde bin und fertig von der Arbeit und ich möchte gerne meine Ruhe haben, und dann kommt Dorit und sagt, ja los, wir machen jetzt, gehen shoppen oder so, ne? Ich fühle mich innerlich dann manchmal, meistens, fast immer, eigentlich immer, ziemlich Ich merke einfach, ich werde innerlich echt sauer und zornig, weil das würde irgendwas, was, dann geht nicht mehr mich. Weil ich selber möchte jetzt echt meine Ruhe haben. So, und möchte meine Füße breit machen. So, und ich fange an, Sperre zu schmeißen gegen meine Frau. So, und, weißt du, und es gibt viele solche Beispiele in meinem Leben, wo ich einfach merke, Gott hat manchmal was, aber ich bin nicht bereit. Einfach nur, weil ich König sein will. Weil ich für mich kämpfe. Und nicht für ihn. Oder für andere. So ein. Oh Mann, das bringt immer Verderben. So früh oder später. Was denn? Und Saul sagt es komplett ohne Gott. Und das ist schon krass, wenn man seinen eigenen Sohn versucht umzubringen. So ein. Jonathan stand auf vom Tisch in glühenden Zorn. Und man kann sich jetzt denken, ist logisch. Ich meine, wenn mein Vater mich mit einem Sperr schießt, um mich zu töten, nicht nur an mir vorbei, sondern wirklich mit der Absicht, mich umzubringen, so, da wäre ich auch zornig und würde vom Mittagstisch aufstehen und gehen. So, oder die Party verlassen. Aber guck dir den Jonathan an. Das ist wunderbar. Und Jonathan stand vom Tisch auf in glühenden Zorn und aß an jedem zweiten Tag des Neumonds keine Speise. Denn es tat ihm weh, um Davids willen, weil sein Vater ihn beschimpft hatte. Krass, oder? So, Jonathan, ich meine, das hat ihn bestimmt verletzt, dass sein Vater ihn beschimpft, du misst ein Stück Mist, so, ne? Deine Mutter, du bist eine Schande für dein Elternhaus, und ich bring dich um. So, aber zornig und gefastet, aus Trauer und Kummer hat er nur, weil der Vater David schaden will. Und weil der Vater schlecht über David redet. Das ist echt ein gerechter Zorn. Und das ist echt ein gerechtes Herz. So, wie sehr wünsche ich mir so ein Herz zu haben für meinen Herrn. So, dass die Welt kommt oft und belagert mich, ne? Belagert uns. So, wir treffen oft Menschen, die uns nicht gefallen oder wo wir denken, die sind fies oder gemein zu uns oder zu anderen. So, wir kommen oft in Situationen, wo uns irgendwas genommen wird, so weil wir Christen sind. So, wo wir schlucken müssen. So, aber als Jonathan dreht sich nicht um sich. So, und er sagt sich, hey, es geht nicht um mich. Und er muss sich das nicht mal einreden, wie ich das dann in solchen Situationen machen muss, wo ich mich dran erinnern muss, ja, es geht nicht um mich, es geht um dich, danke, dass du mich erinnerst. So, und jetzt will ich das versuchen. Sondern Jonathan lebt das einfach. Das ist für ihn einfach, so ist sein Herz. Der ist schon verändert in dem Bereich. Und Gott möchte uns an den gleichen Punkt bringen, dass wir nicht mehr kämpfen müssen, dass wir nicht im Fleisch sind und dass es sich nicht um uns dreht, sondern Gott möchte uns verändern, sagt er, zur Vollkommenheit. Und zwar zu dem Punkt, wo es uns absolut gar nicht mehr juckt und wir überhaupt nicht mehr kämpfen müssen. Zu einem Punkt, wo sich alles und allein nur um Jesus dreht. Das sind diese Selbstaufgabe und Selbstverleugnung, dieses Selbststerben, das Kreuz selbst aufnehmen. Klar hört sich das in erster Linie nach Verlust an. Nach persönlichem Verlust, ne? So, wir müssen sterben. Aber es ist ein Gewinn, es ist ein Segen. Ja, du bekommst mehr mit dem neuen Leben als mit dem alten. Ich glaube, manchmal muss man sich das wieder bewusst machen, dass dieses neue Leben in Jesus Christus uns Freiheit schenkt. Das alte Leben hat uns runtergedrückt, da wo man sich selbst verwirklichen wollte. So, und zwar hat uns den Punkt gebracht, wo wir da saßen und erkannt haben, ich will kein Stück weitergehen so, weil ich gehe zu Ende hier. Ich werde sterben. Ich bin schon tot. Ich fühle mich leer. Ich bin auf der Suche. Zu einem Punkt, wo wir Jesus dann endlich gesehen haben, weil er an dem Punkt in unser Leben getreten ist, wo wir gesagt haben, na klar will ich dieses neue Leben haben, weil ich bin nicht frei. Ich bin nicht sorglos. Ich bin nicht glücklich. Ich habe keine Freude. Ich will ein neues Leben, danach sehne ich mich und ich nehme es jetzt an. Und ich glaube, manchmal muss man sich daran erinnern, dass wir dieses neue Leben erwählt haben. So, aus einem bestimmten Grund. Weil wenn du in diesem neuen Leben wirklich lebst, so, und du auch wirklich die Freiheit hast und die Ruhe und den Sieg, so, all das, wonach du dich damals gesehnt hast, das haben wir empfangen. Und wenn du in dem neuen lebst, dann musst du auch das besitzen. Wenn es dich zurückzieht ins Alte, dann musst du das Alte wieder empfangen. So, und Jonathan muss nicht mehr verändert werden, ich muss es. Aber ich will es auch. Und da ich noch kämpfen muss um das, dass ich davon lebe, so ist es fast täglich, dass ich vor Gott stehe und sagen muss, ich will aber dich. Ich habe heute wieder nicht an dich gedacht. So ein, oder ich bin wieder zornig geworden oder bitter. Aber ich will dich. So, ich komme jetzt zurück, ich habe mich wieder besonnen, ich möchte Frieden haben, ich möchte deinen Segen haben. Ich will deinen Geist. So, erinnere dich dran. Hey, was für ein glücklicher Jonathan. Vers 35. Und es geschah am Morgen, da ging Jonathan aufs Feld hinaus, zu der mit David verabredeten Zeit, und ein junger Bursche war mit ihm, sein Kelly. Und er sprach zu seinem Burschen, lauf, such doch die Pfeile, die ich abschieße. Und als nun der Bursche lief, schoss er einen Pfeil über ihn weg. Und als der Bursche zu der Stelle lief, wohin Jonathan den Pfeil geschossen hatte, da rief ihm Jonathan nach und sprach, liegt nicht der Pfeil jenseits von dir? Und Jonathan rief den Burschen und sprach, schnell, beeil dich, steh nicht still. Und Jonathans Bursche hob den Pfeil auf und brachte ihn zu seinem Herrn. Doch wusste der Bursche von nichts. Nur Jonathan und David wussten um die Sache. Da gab Jonathan dem Burschen, der bei ihm war, seine Waffen und sprach zu ihm, geh und bring sie in die Stadt. Sobald nun der Bursche weg war, da erhob sich David von der südlichen Seite her und fiel auf sein Angesicht und verneigte sich dreimal. Danach küssten sie einander und weinten zusammen. David aber am allermeisten. Dieser Vers wird oft von, wird zum Beispiel von einer evangelischen Kirche, ist es jetzt so, dass man halt sagt, naja, es gibt diese homosexuelle Veranlagung, ne? So ein, die gibt es ja, so ein, kann man ja nicht verleugnen. So ein, ich meine jetzt das nicht als Gendefekt oder sonst irgendwas, oder, ne, sondern dieses Interesse an einem gleichgeschlechtlichen Partner. So, ne? Ob das jetzt Verwirrung ist oder nicht hin und her, sondern, aber ich meine, es gibt Menschen, die wollen das. Und, oder fühlen sich da hingezogen. Und dann jedenfalls die evangelische Kirche, zum Beispiel den Vers, oder es gibt jetzt so homosexuelle Freikirchen, wo halt sich die Homosexuellen treffen, so, und sagen halt, siehst du, steht doch in der Bibel, dass gleichgeschlechtliche Liebe okay ist. So, und sagen halt, so ein Jonathan und David waren schwul, so, und die haben sich hier geküsst und geliebt und so weiter. Waren halt ein Pärchen. So, sind ein Leib geworden, ne? Die Seele hat sich verbunden mit so einem Kram. Also ich finde, das steht ja absolut gar nicht. Das ist auch ein absoluter Widerspruch mit der Bibel. Also ich brauche da jetzt auch nicht weiter reingehen. So, aber ja, vielleicht hört er das mal und die erwähnen einen Vers von 1. Samuel, dann wisst ihr, ja guck mal, machen wir auf und oder das, was er dazu sagen hat. So, ja, also die beiden waren hundertprozentig nicht schwul. Da wird er auch verheiratet. Oh, so egal. So, jedenfalls, David fällt auf sein Angesicht, verneigt sich dreimal. Und das hat man nur vor Königen gemacht oder vor königlichen, vor Adligen halt, von Menschen, die irgendwas mit dem König zu tun haben, verwandtenmäßig. So, und ich finde, das hier ist jetzt echt hart bei Jonathan und David, die sich echt lieb haben. So, und die müssen sich jetzt hier verabschieden am Stein des Abschieds. So, und die wissen genau, es kann sein, dass wir uns nie wieder sehen. So. Und die fangen an zu flennen. So, und weil sie sich halt so gern haben. So, und es ist voll okay, als Mann zu heulen. So, aber was ich richtig cool finde, weißt du, David, der weint am meisten. So, was sind, wenn ich das wieder auf Jesus projiziere und uns? Damals, als Jesus dann am Kreuzbaum gestorben ist, da hat er sich vorher auch verabschieden müssen, ne? Von seinen Leuten. So. Mann, aber ich. Gott hat viel mehr Liebe, als wir es haben könnten. Und wer mehr Liebe hat, der fühlt auch mehr mit. So. Kannst du gewiss sein, selbst wenn du nur so Mühe fühlst für Gott manchmal in bestimmten Situationen, Gott fühlt für dich trotzdem viel, viel mehr. So, darum wird sich nie was ändern. So, also schnell wieder hin, so, und lass dich lieben. Vers 42. Und Jonathan sprach zu David, geh hin in Frieden. Wie wir beide im Namen des Herrn geschworen und gesagt haben, so sei der Herr Zeuge zwischen mir und dir, zwischen meinen Samen und deinen Samen ewig. Mach's gut, mein Freund. So, wir sehen uns spätestens im Himmel wieder, heißt es. Und denk dran, was wir ausgemacht haben, Gottes Zeuge. So, unsere Samen bleiben bestehen. So, keiner wird den anderen schaden. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, so, Gott bestraft uns nicht mehr. Er hat Jesus bestraft und Gott bestraft uns nicht mehr. Und Gott zürnt uns nicht mehr. Wir sind raus aus dem Zorn. Wir sind gerechtfertigt in Jesus. So. Und diesen Schwur, den die zwei hier gemacht haben, wir haben den gleichen Schwur mit Jesus gemacht. Und Jesus mit uns. Und den Schwur darf man nicht brechen. Und Gott kann keinen Schwur brechen, sonst würde er lügen und wäre nicht mehr perfekt. Und der Schwur war ewiger Frieden zwischen uns und Gott. So. Von daher, so, und wenn irgendjemand kommt und dir was anderes erzählt, so, dann erinnere dich dran, selbst wenn Satan ist und persönlich zu dir kommt, ich weiß, wenn ich in meinem Sünde fall, eine Sünde, die ich immer wieder tue und irgendwie immer wieder reingerate und nicht rauskomme, so, ne, oder ein fleischliches Herz, so, das mich immer wieder irgendwie in die Welt bewegt und ich merke dann so, eigentlich sollte es mir viel besser tun, als bei Gott zu sein, so, ne. So, dann kommt Satan oft so, und sagt mir, guck mal an, was du für ein Loser bist. So, hast du das schon wieder getan? Vielleicht ist Gott sauer auf dich. So, jetzt darfst du erstmal 2-3 Tage nicht mehr mit Gott reden. So, bis du genug Buße getan hast und dich genug psychisch gegeißelt hast, so dass du wieder vor Gott stehen darfst und mit ihm reden darfst. So, lass dir das nie einreden. Auch wenn wir sündigen, Gott guckt lächelnd auf uns, der Vater. Weil er sieht Jesus. Ne? Wenn wir dran denken, wir sind komplett gewaschen. Und wir bleiben komplett gewaschen. Das Einzige, was wir uns dreckig machen, sagt Jesus, sind unsere Füße. Und die wäscht er uns, wenn wir zu ihm kommen. So, aber wir sind gerechtfertigt und wir sind versiegelt und wir sind fertig. So, da ist schon am Wohnung bauen für uns. Also das ist schon alles fertig. So, das heißt, nur noch jetzt ein bisschen Zeit durchstehen und dann ist es soweit. So, Gott guckt, auch wenn wir absolute Loser sind und selbst wenn unser Herz mal kalt wird, der Vater guckt uns an und sein Herz freut sich und lächelt. Wir sind gerechtfertigt in Ewigkeit. Solange dein Herz sich trotzdem festhält an Jesus und es glaubt und annimmt und immer wieder zurückgeht zu ihm und Jesus nicht verlässt auf Dauer, so lange lächelt der Vater. So. Das ist auch was, was man mit anderen teilen kann. So. Jeder von uns kennt Menschen, die einfach fertig sind und müde von dem. So. Die kaputt sind und geplagt oder Sorgen haben oder Probleme mit ihrem Partner oder was weiß ich. So Menschen, die irgendwie gerade nach Hoffnung suchen und sie nicht finden, an dem Ort, wo sie sind. So Menschen, die so schwere Lasten haben von ihrem sündhaften Leben, so, dass sie überhaupt nicht mehr rauskommen und immer tiefer rutschen und tiefer. Und wenn du mit ihnen redest, die zwar sagen so, ich will das nicht, ich will da raus, aber du siehst sie trotzdem immer weiter abrutschen. So, hey, du hast was zu sagen, weil du bist das Licht. Das, was Jesus hier auf der Welt war in seiner Lebenszeit, ne? So, wo hier unter Menschen als Lichtlamm gewandelt ist und gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. So, jetzt ist Jesus weg. Der ist beim Vater. Jetzt sagt er, wir sind das Licht der Welt. Das sind diesen Dienst, den Jesus hatte hier auf der Erde bis zu seinem Tod, den haben wir jetzt übernommen. Und er hat gesagt, wir werden Christus tun, haben wir am Sonntag gelesen. So ein Christus als er. Hey, wir sind die, die was zu sagen haben. Und wenn du schweigst, so, dann verpasst du ja, alles, warum du überhaupt noch auf der Welt bist. So, wenn du dich versteckst und wenn du dich selber lebst in der Welt hier, in der Zeit, die du noch hast, dann kommst du vielleicht zum Vater, ist klar. So, aber weißt du, niemand wird erleuchtet, niemand wird berührt durch dich. Und das wird dich ärgern. Ewig. So, weil Gott sagt, wenn wir hochkommen und wir sterben, so, und wir vor ihm stehen, so, dann kriegen wir die Feuertaufe. Die macht Jesus mit uns. So, und alle Werke, die im Geist aus Liebe passiert sind, aus Liebe zu Gott und den Menschen, so, die bleiben. Das ist wie Gold da oben. So, aber alles, was wir nicht getan haben oder getan haben aus uns heraus, so, nicht aus Liebe heraus, sondern aus Tatendrang, ob für Gott oder für uns, so, das wird einfach verbrennt, ist weg. So, und das ist Müll. Man, und ich möchte, also wenn es da wirklich Schätze gibt, so, dann möchte ich da Schätze haben. So, und Gott sagt auch, dass es verschiedene Stufen da gibt, wo wir dann landen. So, und ich möchte, ich weiß, selbst der unterste, zum Beispiel der Typ, der am Kreuz hing mit Jesus, ne? Jesus hat gesagt, naja, wir sind gleich im Himmel. So, ich meine, der hatte echt nicht viel Werke, der hatte gar kein Werk. Außer dass das Zeugnis war da oben und evangelisiert hat wie ein Klöder. So, weil wer weiß, wie viele Leute schon durch den zum Glauben gekommen sind. Ja, wahrscheinlich hat er doch viele Schätze. So, aber was? Ich kenne jetzt ein Beispiel von jemandem, der keine Werke hat. So, aber sagen wir mal, jemand, der einfach nur die Mühe mit Gott geht, so, und Gott nimmt ihn an und sagt, ja, ich bin trotzdem dein Herr, weil dein Herz war trotzdem bei mir und hat es ernst gemeint. So, und der da oben nichts hat, so, wird glücklich sein und happy. Selbst der unterste Diener da oben, so, wir werden oben dienen und anbeten, und mehr werden wir nicht machen. Klingt spannend. Nicht wirklich. So, aber Gott sagt, so, wir werden die ganze Zeit happy sein. So, uns wird nie mehr was fehlen, also muss toll sein. So, hast du, selbst der wird da oben lächelnd, freudestrahlend durch die Ewigkeit gehen. So, aber anscheinend ist es trotzdem cool, mehr zu haben. Und Gott sagt zu uns, hey, habt ruhig ein bisschen mehr. So, wie auch immer das aussieht. Ich lebe nicht mit Jesus und ich diene nicht, um Schätze zu haben. Sollte ich vielleicht als Ansporn, aber irgendwie spornt mich das nicht an. So, ist jetzt nicht mein Beweggrund zu dienen oder zu lieben. So, aber weißt du, wir sind das Licht der Welt. Und wenn du nicht leuchtest und man dann, also mir tut es dann echt leid. So, weil du verpasst das Schönste überhaupt als Christ. Gott zu erleben und Wunder zu sehen und Frieden zu haben und Zeugnis zu sein, so dass die Menschen Gottes Herrlichkeit durch dich sehen. Ne? Also lass uns beten. Ich hätte so gern dieses Herz von Jonathan, so dass nicht an sich denkt, sondern einfach lebt, was ich gern leben will. Jonathan ist der coolste Typ in der Bibel, den ich kenne. So ein kleiner, unscheinbarer Typ und doch so ein Riesenherz für dich. Dem einfach alles egal ist, außer das, was du willst. Und ich danke, dass du in meinem vollen Herzen arbeitest, dass du uns nicht aufgibst, dass du stetig baust, nicht nur um uns reich zu machen oben oder damit wir mehr und mehr deinen Willen tun, sondern dass du uns baust, uns formst, ja, damit wir mehr Frieden haben, mehr Ruhe hier, damit wir mehr deine Herrlichkeit sehen und uns freuen können. Du willst nur, dass es uns gut geht und ich liebe dich dafür. Ich danke, dass du mich noch mehr liebst. Und dass, wenn ich weine, du noch mehr weinst. Ich liebe dich. Ich will dir folgen, egal wohin. Und ja, ich danke dir, dass du mich verstehst.